Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and thrown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Strophe vielleicht hier vorsinge, bis ich es im Bad geübt habe und sich meine Pläne kurzfristig geändert haben. Vielleicht kennen einige von euch dieses Lied. Es ist ein unter Fußballfans sehr bekanntes Lied, You'll Never Walk Alone. Es ist unter anderem die Stadionhymne des FC Liverpool. Aber es wird auch von einigen als Gospelsong interpretiert. Zahlreiche Interpreten haben dieses Lied performt, darunter Louis Armstrong, Johnny Cash, Frank Sinatra, Elvis Presley. In den 90er Jahren war dieses Lied von einigen Künstlern aufgenommen worden im Rahmen einer AIDS-Spendenkampagne. Und vor wenigen Jahren, während der Corona-Pandemie, hat dieses Lied erneut Bekanntheit erlangt. Es ist im Internet, ein Video viral gegangen aus einem Krankenhaus in Rotterdam. Dort sah man auf der einen Seite Krankenhausmitarbeiter und auf der anderen Seite sah man Ärzte und Sanitäter in Sicherheitskleidung. Die Ärzte waren gerade dabei, schwere Corona-Fälle zu behandeln und aufgrund der Infektionsgefahr waren die Ärzte und die Krankenhausarbeiter durch eine Glaswand getrennt. Und auf einmal sieht man in diesem Video, wie die Krankenhausmitarbeiter anfangen, dieses Lied zu singen und ihre Hände dazu wedeln und die Ärzte sehen das und stimmen mit ein und gemeinsam singen sie dieses Lied und das Video davon ging viral und daraufhin haben einige Radiostationen in Europa dieses Lied gespielt und so wurde das Lied zu einer Hymne, zu einem Symbol der Furchtlosigkeit in der Krise. Das Lied vermittelt Hoffnung. Don't be afraid of the dark. Hab keine Angst im Dunkeln. Walk on, walk on. Geh weiter, geh weiter. Walk on with hope in your heart. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen. You'll never walk alone. Du wirst nie allein gehen. Auch mir hat dieses Lied oft in sorgenreichen Zeiten Trost und Hoffnung und neuen Mut gespendet. Warum ich dieses Lied als Einstieg in meine Predigt wähle, das werdet ihr hoffentlich später noch erfahren. Ich lade euch ein, mit mir den ersten Text meiner Predigt aufzuschlagen und zu lesen. Ich möchte lesen Lukas Kapitel 17, Verse 24 bis 32. Lukas Kapitel 17, Vers 24 bis 32. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende, unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Jesus vergleicht hier den Zustand der Menschheit kurz vor seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs und mit den Tagen Lots. Und Noah und Lot haben eine Sache gemeinsam. Sie haben beide göttliches Gericht hautnah erlebt. Noah bekam von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen. Er erhielt die Vorhersage, dass eine globale Flut kommen wird. Und er erlebte diese Vorhersage, die Erfüllung dieser Vorhersage am eigenen Leib. Er baute die Arche nach Gottes Vorgaben. Er sah, wie die Tiere von allen Richtungen kamen, ohne dass er sie gerufen hat. Und sie kamen zu der Arche und er erlebte, wie Gott selbst, ohne das Zutun von Menschenhand, das Tor der Arche verschloss. Er hörte den strömenden Regen, wie er auf das Dach der Arche hinaufprasste. Er spürte, wie die unterirdischen Quellen aufbrachen und die Wellen an die Arche schlugen. Und ihm war klar, dass all das zuvor bereits vorhergesagt wurde und er es nun selbst erlebt hat. Lot wiederum erlebte göttliches Gericht durch die Zerstörung Sodoms. Lot entkam mit seiner Familie nur ganz knapp diesem Gericht. Kurz vor der Vernichtung kamen Engel in die Stadt und warnten Lot. Die Bibel beschreibt dieses Ereignis folgendermaßen. Ich lese ab Genesis 19, Vers 12 und 13. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter? Wer noch zu dir gehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Ich lese weiter ab, Vers 16. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine: Rette dein Leben. Andere Bibelübersetzungen sagen: Rette deine Seele und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Lass uns einen Moment innehalten und einen Blick in die Vergangenheit werfen, damit wir verstehen, wie es überhaupt zu dieser schrecklichen, außerordentlichen Situation gekommen ist. Gemeinsam mit seinem Onkel Abraham verließ Lot seine Heimat in Mesopotamien. Abraham sollte das götzendienerische, polytheistische, heidnische Umfeld verlassen, um in einem neuen Land Stammvater eines großen Gottes zu werden, das den wahren Schöpfergott anbetet und verehrt. Abraham folgte diesem Ruf und Lot begleitete ihn. Doch eines Tages kam es dazu, dass sich die beiden trennen mussten. In Genesis Kapitel 13, Vers 5 bis 13 wird das kurz beschrieben und ich möchte es euch kurz vorlesen. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abram zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Der Text verweist hier an zwei Stellen auf die Zerstörung Sodoms. Zuerst lesen wir in Vers 10, wie die Bibel beschreibt, dass die Gegend von Sodom ein sehr schönes Land war. Doch fügt gleichzeitig auch hinzu, bevor der Herr die Städte Sodom und Gomorra vernichtete. Und in Vers 13 wird zum Abschluss nochmal hinzugefügt, die Menschen in Sodom waren sehr böse vor dem Herrn. Jedenfalls wählte Lot die Umgegend von Sodom als seinen zukünftigen Wohnort aus. Die Fruchtbarkeit des Landes und der Wohlstand der Städte reizten Lot sehr. Die Stadt Sodom war die schönste unter den Städten im Jordantal. Ellen White schreibt, dass die Felder reiche Ernten brachten und auf den umliegenden Hügeln Rinder und Schafe weideten. Gleichzeitig führte der Wohlstand der Stadt zu einem moralischen Verfall. Der überall herrschende Überfluss führte zu Luxus und Stolz. Müßiggang und Reichtum machen Menschen, die nie Mangel gelitten haben oder mit Sorgen beladen waren, hartherzig. Die Liebe zum Vergnügen wurde in Sodom durch Reichtum und Freizeit gefördert. Und die Menschen gaben sich ganz den sinnlichen Genüssen hin. Lot riskierte es, moralisch zu verfallen. Lot riskierte es, seinen Glauben zu kompromittieren und gegebenenfalls sogar sein ewiges Leben zu verlieren. Nur um wirtschaftlich eventuell zu profitieren. Und wir sehen hier einen ganz klaren Kontrast. Abraham wird aus einer Stadt, aus Ur in Chaldea hinausgerufen. Einer Stadt, in der es auch Wohlstand und Luxus und Reichtum gab. In einer Stadt, in der die Menschen wahrscheinlich gut gelebt haben. Doch Gott fordert ihn dazu auf, all das aufzugeben, hinter sich zu lassen, um die Stadt zu verlassen, um in einem neuen Land einen neuen Schritt zu wagen, einen Neuanfang zu starten, um dort für Gott der Stammvater eines großen Volkes zu sein. Ein Volk, das den wahren Gott praktiziert, die Anbetung des wahren Gottes praktiziert. Und Lot wiederum, derjenige, der mit ihm ausgegangen ist, sucht genau solche Städte wie Ur wieder auf, um in ihnen zu wohnen. Für Lot spielte die Frage der wahren Anbetung, der wahren Religion eine zweitrangige Rolle. Lot zieht in die Stadt, dessen Sünde offenbar so groß ist, dass Gott sich dazu entschließt, sich gar dazu gezwungen sieht, diese Stadt zu vernichten. Die Bibel beschreibt die Sünde Sodoms außerhalb von Genesis an zwei weiteren Stellen. Hesekiel 16, Verse 49 und 50 beschreiben, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatten sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Und sie wurden hochmütig und verübten Greuel vor meinem Angesicht. Und ich tat sie hinweg, sobald ich es sah. Und in Judas Vers 7 lesen wir, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Machen wir einen Zeitsprung. Ein Zeitsprung zu der Zerstörung Sodoms. Die Engel haben Lot, seine Frau und seine Töchter vor die Tore der Stadt geführt und hat ihnen gesagt, lauft, rettet euch so schnell ihr könnt und schaut nicht zurück. Ich lese es noch einmal vor. Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Interessant ist, dass die Rettung des eigenen Lebens mit dem Nicht-Zurückschauen nach Sodom in Verbindung gebracht wird. Es spielt also keine Rolle, ob sich die Familie in der Stadt, vor der Stadt oder außerhalb der Stadt befindet. Sie dürfen nicht zurückschauen. Der Befehl lautet, lauf so schnell du kannst, mach, dass du hier wegguckst, dass du hier wegkommst, guck nicht zurück, schau, dass du dich in Sicherheit bringst. Wir kennen alle den Ausgang dieser Geschichte. Lots Frau missachtet diese Anweisung. Sie dreht sich um und sie erstarrt zur Salzsäule. Dabei war die Warnung eindeutig. Dreh dich nicht um. Es sei denn, wenn du dich umdrehst, gehst du gemeinsam mit der Stadt unter. Und wenn du dein Leben retten möchtest, dann dreh dich nicht um. Also wie beim besten Willen kann man dann auf die Idee kommen, wenn man das im selben Moment gesagt bekommen hat, sich umzudrehen? Manche gehen davon aus, dass Lots Frau Sodomitin war. Vielleicht verlor sie an jedem Tag liebgewonnene Familienmitglieder, die sie in der Stadt zurücklassen musste, die jetzt wahrscheinlich tot sind. Vielleicht trauerte sie ihren vielen Reichtümern hinterher, die sie in Sodom angehäuft hatte. Schließlich lebte man dort gut, wie wir gesehen haben. Das Leben war nicht schlecht, es war üppig. Es war ein gutes Leben, trotz all der Sünde und all dem Übel. Und eigentlich liebte sie das Leben in Sodom. Und eigentlich wäre sie jetzt viel lieber dort als in irgendwelchen Bergen. Ein letzter Blick nach Sodom zum Abschied. Mein geliebtes Sodom werde ich nie wiedersehen. Der Feuerregen kann mir nichts anhaben. Ich bin außerhalb der Stadt. Mir wird nichts passieren. Ein Blick kann doch nicht schaden. Sie bleibt stehen, dreht sich um, schaut zurück. Für sie ist es jetzt zu spät. Obwohl sie außerhalb der Stadt war, obwohl sie die Engel an der Hand genommen haben, ging sie unter. Gemeinsam mit der Stadt. Sind wir nicht alle Sünder Sodoms? Wohnen wir nicht alle in einer sündigen Stadt, in einem sündigen Umfeld? Wie sieht dein Sodom aus? Gefällt es dir dort? Geht es dir dort gut? Ist es dort fruchtbar? Bist du dort wohl situiert? Bist du dort gut versorgt? Auch wenn dir dein Sodom ganz in Ordnung zu sein scheint, weiß Gott, dass wenn du dort bleibst, du dein ewiges Leben für immer verlieren wirst. Gott ruft dich aus Sodom. Genauso wie die Engel Lot und seine Familie an der Hand genommen haben, um sie aus der Stadt zu führen, genauso möchte Gott dich aus der Stadt führen, damit du dich auf den Weg machst und dich in Sicherheit bringst. Gottes Ruf an dich lautet, rette deine Seele und schaue nicht zurück. Sodom geht dich jetzt nichts mehr an. Sie spielt keine Rolle mehr. Die Stadt ist Geschichte. Sie ist am Untergehen. Sodom ist dem Untergang geweiht. Du hast die Wahl. Bleib stehen, dreh dich um, du gehst unter. Oder renn, mach dich auf den Weg, um dich in Sicherheit zu bringen. Flieh, laufe so schnell du kannst in deine neue Heimat, die ich dir jetzt zeigen möchte. Und ich will euch sagen, Sodom war nie unsere Heimat und es war auch nie bestimmt, dass es unsere Heimat werden sollte. Gott hat es nie gewollt, dass wir in Sodom leben. Und Sodom wird auch nie unsere Heimat werden. Deswegen gibt es für uns keinen Grund, dieser Stadt nachzutrauern. Vielleicht stehst du heute wie Sodoms Frau vor den Toren der Stadt und hinter dir brennt die Stadt lichterloh. Und es ist jetzt an der Zeit loszulaufen, aber du merkst, ich bin wie gelähmt. Irgendwas zieht mich zurück in diese Stadt. Irgendwie kann ich mich nicht trennen. Irgendwie fällt es mir schwer, eine Entscheidung zu treffen. Du magst äußerlich der Stadt Sodom abgeschworen haben, doch dein Herz sagt etwas anderes. Dein Herz kämpft mit Unversöhnlichkeit, mit Hass, mit Egoismus. Du denkst vielleicht, du bist ein Christ. Doch jedes Mal, wenn du diesen einen Menschen siehst, dann steht in fetten Großbuchstaben Sodom blutrot auf deiner Stirn geschrieben. Sodom verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Wie gesagt, für den einen mag es diese eine Person sein, die man nicht ausstehen kann, der man eigentlich nicht gerne über den Weg läuft. Oder der andere beschäftigt sich mit Inhalten, mit Medien, mit denen sich ein Christ nicht wirklich beschäftigt. Mit Serien und Spielfilmen, die Gewalt, außerehelichen Sex, Rebellion und Gesetzlosigkeit verherrlichen. Oder Musik, die mit Blasphemie, Zügellosigkeit und sexueller Freizügigkeit aufgeladen ist. Andere gehen einen Schritt und leben diese sexuelle Freizügigkeit aus. Dabei spielt es keine Rolle, wie sie das tun. Ein anderer pflegt eine andere Sünde, die er einfach nicht aufgeben möchte. Neid, Eifersucht, Lästern, andere Leute zur eigenen Belustigung oder zur eigenen Aufwertung zu erniedrigen. Esslust, andere immer belehren zu müssen. Wieder andere haben sich Geld, Karriere, Materialismus oder ihre eigene Reputation vor anderen Menschen zu ihrem Götzen gemacht. Und wieder einem anderen fällt es schwer, sich offen zu seinem Glauben vor anderen Menschen zu bekennen, weil man die Anerkennung der anderen Menschen höher achtet als die von Gott. Jeder lebt in seinem eigenen Sodom. Und du weißt ganz genau, was dein Sodom ist. Wahrscheinlich geht dir jetzt eine Sache oder mindestens eine Sache jetzt gerade durch den Kopf, wo du weißt, ich habe keinen Zweifel, dass das mein Sodom ist. Und Gott kennt dein Sodom. Aber er liebt dich viel zu sehr, um zuzulassen, dass du in diesem Sodom untergehst und stirbst. Er fleht dich an, dich mit einem Eiltempo aus dieser Stadt herauszubegeben, von diesem Ort wegzukommen. Und warum verweilen wir dann in Sodom, wenn wir wissen, dass es für uns dort keine Zukunft gibt? Wenn ein Haus brennt, wenn unser Haus brennt, in dem wir wohnen, dann rennen wir, so wie wir noch nie gerannt sind, aus diesem Haus heraus. Und stoppen nicht, halten nicht an und drehen uns auch nicht um, um die wunderschönen Flammen in ihren Farben zu bewundern. Nein, wir gehen raus und sorgen dafür, dass wir außer Reichweite dieser Flammen sind. Denn wir wollen nicht mit dem Haus untergehen. Wir müssen uns bewusst von Sodom abwenden und keinen einzigen Gedanken mehr an diese Stadt verschwenden. Denn wenn uns die fruchtbaren Länder Sodoms wieder locken, dann denkt an Lots Frau. Denn wenn eines Tages das Gericht über das gegenwärtige Sodom kommt, dann hilft es nicht, dass wir außerhalb der Stadt sind. Wenn wir nach Sodom zurückschauen, mit Sodom sympathisieren, werden wir gleichzeitig, gleichsam mit der Stadt Sodom untergehen. Christus ist für uns alle gestorben. Er hat durch seinen Tod jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, von diesem Urteil befreit zu werden. Er hat jeden Menschen durch seinen Tod an der Hand genommen und vor die Tore Sodoms geführt und hat ihm gesagt, ich will, dass du lebst, rette dich. Er hat seinen Teil bereits getan. Aber wenn wir nach Sodom zurückkehren wollen, dann wird er uns nicht aufhalten. Er wird uns niemals zwingen, ihn zu lieben. Doch es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, dass wir eine aktive, bewusste, verbindliche Entscheidung für Jesus treffen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Eine Entscheidung für Jesus erfordert das ernsthafte Bestreben, Gottes Willen bedingungslos zu folgen und nichts zurückzuhalten. Lasst uns unseren Blick auf unsere neue Heimat richten. Denn aus diesem Grund hat Gott uns aus dieser Stadt hinausgeführt, dass wir in seiner ewigen Stadt Wohnung beziehen. Was hält dich in Sodom? Was es auch ist, es wird dir dein ewiges Leben kosten. Früher habe ich die Predigt hier beendet. Und ich halte diese Predigt bis zu diesem Punkt nicht für falsch. Aber es ist eine ziemlich dunkle und traurige Predigt. Und ich glaube, wenn ihr jetzt hier sitzt und ich sie hier beenden würde, würdet ihr sagen, okay, was war das jetzt? Was sollte das jetzt? Ich kann damit nichts anfangen, denn ich bin einfach viel zu schwach. Ich würde sofort zurück. Ich kann mich nicht trennen von meinen alten Lastern. Ich kann mich nicht trennen von meinem alten Leben. Ich kann mich nicht trennen von dem, was mein ganzes Leben mich begleitet hat. Ich bin zu schwach, ich schaffe es nicht. Manche Sünden und manche falschen Denkmuster haben sich bei mir zementiert. Wie soll ich das schaffen? Ich bin zu schwach, gezielt nach vorne zu schauen. Sodom ruft mich und ich schaffe es nicht zu widerstehen. Was ist, wenn wir diesen Eindruck haben? Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns das mal gedacht hat. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die mir passiert ist, eine kleine Anekdote, wie einer meiner Professoren so gerne sagt. Ich war vor ein paar Monaten in der Schweiz bei einem Praktikum, bei einem Predigerpraktikum, und dort war ich bei einem jungen Prediger. Und es war sehr schön, eine sehr schöne Zeit, und er wollte immer mit mir jeden Tag ein wenig Sport machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt der sportbegeisterste Mensch. Da gibt es bestimmt andere Menschen, die da eher zutreffen. Aber ich habe gesagt, ja, ich meine, ich will ja nicht negativ auffallen oder so. Und dann bin ich mitgegangen und dann sind wir joggen gegangen. Und er hat gesagt, wir machen 5 Kilometer. Ich habe gesagt, okay, für ihn war das nichts. Für mich war das, ja, okay, schauen wir mal, ob ich das überhaupt schaffe. Und man hat das auch gemerkt, als wir dann gerannt sind. Er ist vor mir hergerannt und ich bin so ein bisschen so fast gestolpert. Und bin auch sehr schnell aus der Puste gekommen. Dann habe ich ein bisschen langsamer gemacht, aber ich wollte nie wirklich aufhören. Ich wollte immer durchziehen. Aber so ein bisschen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht machst du ganz langsam oder bleibst du stehen. Er hat das dann gesehen, er ist vor mir hergerannt und hat sich dann umgeredet und hat mich gesehen, wie ich am Struggeln war. Und dann ist er langsamer geworden. Er hat gesagt, komm, du schaffst das. Du schaffst das ganz sicher bis da hinten. Wir schaffen das zusammen. Und wenn du langsamer bist, ist okay. Ich hack mich bei dir ein und dann rennen wir gemeinsam. Dann haben wir das so gemacht. Und das haben wir mehrere Male gemacht. Und dann habe ich wieder gesagt, komm, lass mich jetzt mal alleine rennen. Und dann ist es aber wieder so passiert. Und dann ist er wieder zu mir gekommen und hat gesagt, komm, hack dich bei mir ein. Und dann, als wir fertig waren, hat er mir gesagt, weißt du, das ist doch genauso in unserem Christenleben. Manchmal denken wir schaffen es nicht, aber du hast es geschafft. Aber ich hätte es nur geschafft, weil er mich ermutigt hat, weil er sich bei mir eingehackt hat. Und genauso läuft Jesus mit uns diesen Lauf. Und wenn er sieht, dass wir nicht weiter können, dann sagt er, hey, möchtest du, dass ich dir helfe? Möchtest du, dass ich mich bei dir einhake? Dann können wir gemeinsam gehen und dann schaffst du es sicher. Wir dürfen sicher sein, dass wir, wenn wir an den Toren Sodom stehen, da nicht alleine stehen. Jesus ist dort mit uns. Und er ist bereit, mit uns loszulaufen. Ob eingehakt oder nicht, aber er ist mit uns. Und wenn wir dann langsamer werden, und er merkt das, wir werden langsamer, wenn wir Kraft verlieren, Ausdauer verlieren, wenn wir aufhören wollen oder sogar umkehren wollen, dann spricht er uns mit seiner sanften Stimme an. Mein liebes Kind, möchtest du, dass ich dir helfe? Soll ich mich bei dir einhaken? Sollen wir gemeinsam gehen? Dann schaffen wir es bestimmt. Und dann wird er langsamer. Und dann hakt er sich bei mir ein. Und dann laufen wir gemeinsam in die Ewigkeit. Der Hebräerbrief beschreibt, dass Jesus denen helfen kann, die versucht werden, weil er selbst versucht worden ist, als er auf dieser Erde war. So heißt es in Hebräer 2, Vers 18. Ein weiterer Text aus dem Hebräerbrief sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Verse 15 und 16. Und 1. Korinther 10, Vers 13 sagt aus, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Diese Verse sagen uns aus, dass wir nie alleine sind. Jesus steht an unserer Seite. You never walk alone. Er kennt unsere Kämpfe, er kennt unser Sodom und er versteht unsere Situation. weil er selbst versucht worden ist. Und 1. Korinther 10, Vers 13 sagt uns, dass Gott uns keine Prüfungen auferlegt, die wir nicht tragen können. Egal was deine Situation heute ist, sie ist nicht verloren. Sie muss nicht verloren sein. Es ist immer noch Hoffnung da. Und es ist besser zu rennen, zu laufen, auch wenn man langsam ist, auch wenn man hinfällt, aber man bewegt sich in eine Richtung, man bewegt sich zu seinem Ziel hin und das ist tausendmal besser, als stehen zu bleiben oder gar einen komplett falschen Weg einzuschlagen. Und auch wenn der Lauf manchmal anstrengend sein mag, was ohne Zweifel ist, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir es nicht schaffen, dass wir Kraft verlieren, dann ist er da mit seiner Barmherzigkeit, hilft uns auf und hakt sich bei uns ein und geht den Lauf mit uns weiter. Wenn wir uns fühlen, als wäre alles vorbei, dann sagt uns Jesus, walk on. Walk on with hope in your heart. Das ewige Fallen und das ewige Wiederaufstehen und ewige Fallen und Wiederaufstehen wird sich lohnen, wenn wir eines Tages mit unseren eigenen Augen die goldene Stadt, das neue Jerusalem sehen werden. Und wenn wir dort sind, werden wir sagen, ich würde dieses alte Sodom würde ich tausendmal opfern für diese Stadt, die ich jetzt hier sehe. 2000 Mal. Ich kann es nicht zählen, wie oft ich mein altes Leben zurücklassen würde für diese Stadt. Und die Bibel schließt mit der Beschreibung dieser wunderschönen Stadt. Die Heimat derer, die sich entschlossen haben, diesen Lauf auch zu beenden. Ganz gleich, was sie ertragen mussten. Die Offenbarung beschreibt in Kapitel 21, in den ersten 5 Versen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott möchte uns in eine andere Stadt bringen, in eine viel, viel schönere Stadt, in das neue Jerusalem. In die Stadt, in der er mit uns bis in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben möchte, in der wir bis in alle Ewigkeit seine Familie sein werden. Er möchte nicht, dass wir in dieser todgeweihten Stadt untergehen. Und wenn du heute merkst, dass du dich in Sodom befindest, dann möchte ich dich heute dazu einladen, eine Reise anzutreten. Eine Reise von Sodom nach Jerusalem. Möchtest du diese Reise gemeinsam mit Jesus antreten? Möchtest du eines Tages deine Wohnung in dieser Stadt beziehen? Wenn du dich dafür entscheidest, dann darfst du dir sicher sein, you'll never walk alone. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.